für heute Abend. Ich habe lange überlegt, soll ich irgendein Ehe-Thema nehmen? Ich hätte ja genug. Aber ich habe mich entschlossen, ich nehme was anderes. Und zwar möchte ich über eine Sache reden, das habe ich letztes Jahr mal mir vorbereitet. In der Bibel im Allgemeinen habe ich immer gelitten unter einem Konflikt, dass Christsein einerseits eine Beziehung zum Herrn Jesus ist, die durch Liebe bestimmt ist, ein Gegenüber, er ist mein Retter, mein Freund, mein Herr, mein Vater, das ist mein Gott. Das ist die Beziehungsebene. Damit habe ich mich nie schwer getan, jetzt intellektuell. Im Leben, in der Beziehung, tue ich mich dauernd schwer. Aber nicht vom Verständnis her. Das hat mir eingeleuchtet. Aber andererseits sagt die Bibel so viel über Gebote halten. Du musst Gebote halten. Und das ist für mich nicht so eine Liebesbeziehung, das ist für mich eher ein Dienstverhältnis. Tu, was ich dir sage. Darum bist du okay, so auf die Art. Weil auch das lesen wir in der Bibel. Und diesen Zwiespalt zwischen Liebesbeziehung und Dienstverhältnis, den möchte ich ein bisschen aufgreifen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann es gern aufschlagen, den ersten Johannesbrief. Ich lese nur zwei dieser Stellen vor, es gäbe viel mehr, aber es genügt, wenn ich da zwei vorlese. 1. Johannes Kapitel 2 und zum Beispiel Verse 3 bis 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, das heißt Jesus, wenn wir seine Gebote halten. Willst du wissen, ob du Jesus kennst? Dann schau, ob du seine Gebote hältst. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind, in Christus. Wer sagt, dass er in ihm, in Christus bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er, Jesus, gewandelt ist. Das klingt ein bisschen schwer für mich. Eher unmöglich. Dann lesen wir noch weiter im 1. Johannes 5, Vers 2 zum Beispiel. 1. Johannes 5, Vers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben. Ja, das ist klar. Ob wir jetzt wissen, wie man ihn liebt, ist eine andere Sache. Aber intellektuell ist mir klar, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und in Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus selber, Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und mit dem muss ich ehrlich zugeben, wenn du nicht damit kämpfst, dann ist dieser Abend umsonst für dich. Aber ich habe damit immer gekämpft. Einerseits dieses Gott lieben, mit ihm leben, Gemeinschaft mit Gott pflegen, das klingt nach Freundschaft, nach Beziehung. Das ist für mich positiv belegt. Mein Vater im Himmel und so weiter. Liebende Beziehungen sind für mich nie einengen, sondern die geben mir Leben. Liebende Beziehungen erweitern mein Leben. Das ist Freiheit. Natürlich gibt es auch negative, zerstörende Beziehungen, aber das ist ein anderes Thema. Also einerseits dieses mit Gott leben, ihn lieben, miteinander. Andererseits dieses Dienstverhältnis, tu, was ich dir sage, halte mein Gebot, dann bin ich zufrieden mit dir. Und mit Gesetze habe ich mich immer schwer getan. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, das ist jetzt keine Tugend, aber ich tue mich immer schwer mit Gesetze. Das fängt an beim Autofahren mit dem Anschnallen. Warum soll ich mir, das kann ich entscheiden, kommt mir vor und so weiter. Also ich tue mir da schwer, bin vielleicht ein bisschen extrem. Aber was mir geholfen hat, das zu verstehen, ist letztes Jahr, als ich das so durchstudiert habe, habe ich wieder mal die 10 Gebote studiert. Und die 10 Gebote, die sind ja gut, aber das sind schon wieder so Gebote. Du sollst und du sollst nicht. Und die haben mir ich habe zwar gesehen, das ist ja nicht schlecht, aber ich habe mir damit nicht so leicht getan. Aber ich habe was ganz Neues, eine ganz neue Facette entdeckt bei den 10 Geboten, nämlich alle 10 Gebote haben ausschließlich mit Beziehung zu tun. Die ersten 4 Gebote beziehen sich auf mein Verhältnis mit Gott, die letzten 6 Gebote auf die Beziehung im Miteinander. Ich gehe die kurz durch. Erstes Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum sagt Gott das? Also, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen. Eigentlich ist es total logisch, weil wenn ich jemand anderen anbete als den wahren Gott, der mein Schöpfer ist, wenn ich jemand anderen oder etwas anderes anbete, dann zerstöre oder verletze ich meine Beziehung zum wahren Gott. Ich nehme jetzt den Vergleich mit der Ehe her, das ist auch biblisch, weil auch Christus wird sehr oft der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut bezeichnet. Es ist genau dasselbe, wie wenn ich meine Frau habe, Hannelore ist meine Ehefrau, und neben ihr jetzt mit einer anderen schlafe. Ja, das wird meine Beziehung zu meiner Ehefrau stören oder wahrscheinlich zerstören. Genauso sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin dein wahrer Gott, dein Schöpfer. Ist eigentlich logisch. Zweites Gebot, du sollst dir kein Götterbild machen und keine Darstellung von irgendetwas im Himmel, auf Erden, unter der Erde. Warum sollen wir uns kein Götterbild machen? Weil, wenn wir beginnen zum Beispiel, das ist bei uns relativ groß, die Schöpfung anzubeten, Mutter Natur, die Berge, ich habe ja Bergführerkollegen, sind ganz liebe Kerle, und wenn du über Gott redest, sagen sie, ja, auf dem Berg, da bin ich Gott nahe, der Berg, die Mutter Natur und so weiter. Aber was ist hier das Problem? Das Problem ist, wenn ich beginne, statt dem Schöpfer die Schöpfung anzubeten, dann störe ich die Beziehung zu meinem Schöpfer. Ich gehe wieder zurück zur Ehe. Angenommen, ich will meiner Frau eine Freude machen und ich kaufe einen wunderschönen Blumenstrauß. Meine Frau liebt Blumen, da kann ich immer Freude machen. Ich bringe den Blumenstrauß, um ihr meine Liebe zu zeigen, aber dann nimmt sie den Blumenstrauß, trinkt Kaffee mit dem Blumenstrauß und geht ins Bett mit dem Blumenstrauß. Da hätte ich ein Problem. Denn ich will Kaffee trinken mit mir, ich will mit ihr ins Bett gehen, nicht der Blumenstrauß. Aber das ist, wenn wir den Schöpfer mit der Schöpfung ersetzen, dann ist genau das der Fall. Darum sagt Gott das. Bete nicht die Schöpfung an, mach dir kein Bild von mir, sondern bete mich an, deinen Schöpfer. Es bewahrt die Beziehung. Drittes Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Warum? Warum sollen wir den Namen Gottes nicht missbrauchen, verletzen? Weil damit steht unsere Beziehung auf dem Spiel. Das ist dasselbe, wie wenn ich anfange, den Namen meiner Frau, Hannelore, als Schimpfwort oder als ein zu gebrauchen, was dem nicht entspricht. Es wird die Beziehung zu meiner Frau schädigen, wenn ich den Namen Hannelore als Schimpfwort gebrauche. Darum sagt Gott, tu das nicht, denn wenn du das tust, unsere Beziehung steht auf dem Spiel. Viertes Gebot, gedenke des Sabbats, halte ihn heilig, denn in 6 Tagen hat Gott die Erde, Himmel und Erde gemacht. Am 7. Tag ruhte er. Warum sollten wir einen Tag in der Woche ruhen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich mir keine Zeit nehme, um bewusst meine Beziehung zu Gott zu pflegen, zu meinem Herrn und Schöpfer, dann wird unsere Beziehung darunter leiden und erkalten. Wiederum, wenn du dir nie Zeit nimmst, bewusst mit deinem Ehepartner hinzusitzen, zu reden, Zeit zu verbringen, dann wird die Beziehung erkalten. Es ist so logisch. Darum sagt Gott, halte den heilig. In besonderer Weise, kommt zu mir, denkt an mich, pflegt die Beziehung zu mir. Fünftes Gebot, jetzt beginnt die Beziehung, die zwischenmenschliche. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Warum? Weil wenn wir das nicht tun, dann verletzen oder zerstören wir die Beziehung zu unseren Eltern. Sechstes Gebot, du sollst nicht morden. Warum? Wenn du jemand ermordest, ist die Beziehung mit ihm beendet. Das ist immer, ja, es ist ja so. Ich werde ja älter, heuer schon 50, und eine Alterserscheinung ist, du bist immer bei mehr Beerdigungen. Jedes Jahr werden es mehr. Ich bin sicher, jedes Jahr auf ungefähr 10 Beerdigungen, weil Nachbarn, Verwandten, die wohnen ja alle hier. Was mich immer irgendwie fasziniert, wenn man hinkommt bei den nahen Verwandten, da ist der Sarg dann oft noch offen und du siehst die Leiche dann, wo man dann noch, man sagt, dass die Wache hält und so weiter. Was mir immer so bewusst wird, ich sehe den Körper des Menschen, den ich mehr oder weniger gut kannte, und du siehst den Körper, aber da ist keine Beziehung mehr. Das ist nicht mehr die Person. Die Beziehung ist gestorben. Das ist, wenn jemand stirbt. Darum sagt Gott, du sollst nicht morden. Die Beziehung ist tot. Darum übrigens sagte Gott auch am Anfang zu Adam und Eva, an dem Tag, wo ihr euch entscheidet, von mir wegzugehen, die Frucht, das war ja nur das Äußere, das hätte auch ein Berg sein können. Darf auf alle Berge gehen, aber nicht auf den, das ist ja egal. Der Ort, wo du von mir weggehst, an dem Tag wirst du des Todes sterben. Die Beziehung ist gebrochen. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Warum nicht? Weil wenn du die Ehe brichst, dann zerstörst du Beziehungen. Erstens die zu deiner eigenen Frau und zweitens die Familie des anderen. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Warum nicht? Wenn du jemanden bestiehlst, wird deine Beziehung mit dieser Person leiden. Kannst die Woche ausprobieren. In dem Zimmer, wo du bist, stiehl ihm jeden Tag 50 Euro und dann sitz jeden Tag mit ihm beisammen. Eure Beziehung wird gelitten haben. Es ist alles Beziehungssache. Neuntes Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Warum nicht? Wann immer du etwas Falsches gegen deinen Nächsten sagst, Gemeines, dann wird die Beziehung daran kaputt gehen oder zumindest darunter leiden. Darum gibt es auch bei uns Rufmord. Du kannst auch durch Ruf jemanden ermorden. Und oft ist eine kleine Sache, Sünde ist wie eine Lawine, beginnt punktförmig und dann wird sie immer größer und man kann sie nicht mehr aufhalten. Das ist, wenn man schlecht über jemanden redet oder falsch. Zehntes Gebot, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach deiner Frau, deines Nächsten, Sklaven, Eigentum und so weiter. Warum nicht? Weil wenn du immer willst, was der andere hat, das ist Neid und Gier, haben wir gestern geredet. Wenn du neidisch und gierig bist, wirst du keine gute Beziehung zu diesen Menschen haben können. Und was ich da gelernt habe wieder, indem ich auf die 10 Gebote geschaut habe, war, dass jedes der 10 Gebote ausschließlich positiv ist. Jedes Gebot ist positiv, weil es meine Beziehung zu Gott und zum Nächsten fördert und schützt. Das sind keine bingeligen Gebote von einem kleinkarierten Gott, sondern die einzige Möglichkeit, um in einem guten Miteinander zu leben. Ist auch interessant, denn Jesus sagt, wer Gott und seinen Nächsten liebt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Jesus hat nicht gesagt, der muss meine Gebote halten. Wenn du mich liebst, dann musst du meine Gebote halten. Nein, wenn du mich liebst, dann wirst du meine Gebote halten. Seht ihr, wenn ich meine Frau liebe, wenn ich die Hannelore liebe, warum gehe ich dann nicht fremd? Warum schlafe ich dann nicht mit anderen Frauen? Weil ich nie in Versuchung käme? Natürlich komme ich in Versuchung. Warum tue ich es nicht? Weil ich meine Frau liebe. Vor ein paar Jahren, die Eva war da 12, da waren wir in der Küche alle beisammen und ich weiß nicht, in der Schule müssen sie irgendwas geredet haben über dieses Thema und dann kam sie und hat gesagt, Papa, bist du eigentlich schon mal fremd gegangen? Gute Frage. Kinder beschäftigt das. Ich kann mich auch noch erinnern, der Lukas, der war 10, da haben wir geredet über eine Familie, die hat sich gerade scheiden lassen Und die Kinder sind da, haben gespielt da. Und ja, hatten ein Teenage-Mädchen und das Mädchen musste sich entscheiden, ob sie bei Vater oder bei Mutter wohnen will. Und der Lukas hat zugehört so nebenbei, dann hat er gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich bei Vater oder bei Mama wohnen müsste, würde ich mit 90 Jahren immer noch auf der Bank sitzen und nicht wissen, was ich tun soll. Kinder beschäftigt das. Das ist wichtig für uns zu wissen. Es geht um Beziehung. Es ist alles Beziehung. Seht ihr, wenn ich meine Eltern liebe, warum werde ich sie ehren? Weil sie alles gut gemacht haben? Natürlich nicht. Warum ehre ich sie? Ich will das Beste für sie in eine gute Beziehung. Warum stehle ich nicht? Weil sich das nicht gehört als Christ? Ja, vielleicht auch nicht. Aber ich will die Beziehung zum Nächsten behalten. Warum sollten wir nicht schlecht über den Nächsten reden? Weil wir nie die Idee hätten, natürlich, ich habe dauernd Ideen, schlecht über jemanden zu reden. Warum tun wir es nicht? Weil ich die Beziehung nicht zerstören will. Es geht um Beziehungen. Warum nehmen wir den Namen Jesu nicht als Fluchwort? Weil wir so ein gewiss sensibles Gewissen haben? Kann sein. Aber vielmehr, weil ich ihn liebe. Darum will ich es nicht tun. Lieben und Gebote halten gehen immer miteinander. Das ist kein Widerspruch. Wunderschön hat der Apostel Paulus formuliert, schlagt es mal auf, Römer 13. Römer 13, Verse 8 bis 10, da ist es wunderbar formuliert. Römer 13 und die Verse 8 bis 10. Da schreibt er, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Weil die Liebe dem Nächsten nichts Böses will, ist die Liebe die Erfüllung vom Gesetz. Das heißt, sie ist nicht, ja, jetzt soll ich lieben und dann muss ich auch noch die Gebote halten. Nein, wenn du liebst, dann wirst du die Gebote halten. Das ist vielmehr die Wahrheit, das habe ich lange nicht gesehen. Darum hochinteressant, im 1. Johannesbrief, habe ich auch ewig nicht gesehen. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 3, 5, Vers 3, da sagt der Apostel, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, schon wieder Liebe und Gebote. Und, das hat mich sehr überrascht, seine Gebote sind nicht schwer. Das habe ich nie gewusst. Ich dachte immer, die Gebote Gottes sind extrem schwer. Nein, die sind nicht schwer. Warum nicht? Wenn wir ihn lieben, dann werden wir die Gebote halten. Es ist Liebe. Und ich verwende oft das Beispiel, wenn Sie schon gehört haben, es tut mir leid, aber wenn ich vom Reisen nach Hause komme, oft, wenn ich fliege, wohin lande ich meistens in Salzburg dann wieder, und dann holt mich die Annelore öfter mal ab vom Flughafen und ich könnte jetzt nach 2 Wochen zurückkommen und sagen, was tut der gute Ehemann, der seine Frau nach 2 Wochen wieder trifft. Könnt ihr ein Buch lesen mit all den Regeln? Ein guter Ehemann, da gibt seiner Frau einen Kuss nach 2 Wochen, sagt ihr was Nettes, umarmt sie und fragt sie, wie es ihr geht. Und ich kann mir jetzt sagen, okay, bin ein guter Ehemann, ich werde ihr einen Kuss geben, das schaffe ich, bringe ich hin. Ich werde es umarmen, ja, nicht so einfach, aber das machen wir, bin ein guter Ehemann. Ich werde sie fragen, wie es ihr geht, steht im Buch, das gehört sich so, als guter Ehemann. Natürlich wissen wir, es ist ganz anders. Wenn ich sie treffe, dann umarme ich sie, küsse sie und frage sie, wie es ihr geht. Aber nicht, weil ich es tun sollte, sondern weil ich sie liebe. Und das Interessante ist oft, beim Christsein geht es uns aber genau so, dass wir sagen, was tut der gute Christ? Der gute Christ, der soll ab und zu mal die Bibel lesen, schauen, was Gott so sagt. Ja, tue ich zwar nicht gerne, aber ich will mich zusammenreißen. Ein guter Christ soll ab und zu auch mal beten. Ja, ist auch schwierig, aber ich bin ein guter Christ, ich werde mich zusammenreißen und so weiter. Ein guter Christ soll auch mal Geld hergeben, jemand, der weniger hat. Ja, das klingt schmerzhaft, aber ich werde es hinbringen. Seht ihr, wenn wir aber Gott lieben, dann ist es nicht schwer, mit ihm zu reden. Sondern dann sage ich, Herr, so schön, dass ich heute mit dir reden darf. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Das ist eine Freude, wenn wir ihn lieben. Das ist immer die Frage. Dann wird es nicht so sein, dass ich sage, ja, Bibel ist eine Katastrophe, sondern sage, Gott, ich bin heute direkt gespannt, hast mir irgendwas zu sagen, vielleicht sogar durch dein Wort. Die Sache ist jetzt die, nachdem ich das gesagt habe, will ich jetzt noch ganz realistisch werden. Was ich jetzt gesagt habe, da stehe ich voll dahinter, stimmt auch sehr oft in meinem Leben, sonst müsste ich lügen, aber es stimmt nicht immer. Wie sieht es im Alltag manchmal auch aus? Ist es tatsächlich so, dass ich mich jeden Tag freue, die Bibel zu lesen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ist es wirklich so, dass ich mich jeden Tag freue, mich um den Schwächeren zu kümmern und dem was zu geben, der weniger hat als ich? Die Antwort ist nein, auch nicht immer. Ist es wirklich so, dass ich jedes Mal nach Hause komme und mich total freue, die Hannelore zu sehen? Nein, auch nicht immer. Manchmal, wenn ich nach Hause komme, nur Ruhe haben, hinsetzen und nichts hören. Und wisst ihr, wie der Alltag als Christ immer wieder mal aussieht? Ich rede jetzt von mir und von Gesprächen, die ich mit Leuten habe. Und als Christ sage ich vielleicht Folgendes. Und ich würde es nicht überraschen, wenn einige von euch sagen, ja, genau. Und das geht ungefähr so. Ich weiß, dass ich Christ bin, dass ich Jesus kenne und ich bin im Prinzip so froh und dankbar, Christ zu sein. Das kann ich ehrlich sagen. Ich glaube, die meisten von euch würden sagen, ja, das kann ich ehrlich sagen. Dann sagt man noch, ich möchte auch ein guter Christ sein, ich möchte zur Ehre Gottes leben, durchaus. Ich möchte auch anderen Menschen von ihm erzählen, damit auch andere Menschen ihn kennenlernen. Aber wenn ich ehrlich bin, das fällt mir wahnsinnig schwer. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass der einzige Ort, wo ich über Jesus rede, ist der Bibelkreis. Aber sonst nirgends. Und so hat man dann oft ein schlechtes Gewissen, weil man eigentlich nicht das ist und tut, was man glaubt, Gott von einem zu, was er von mir verlangt. Dann ist es noch bei den meisten von euch, von uns so, du bist so eingespannt in deinem Beruf, in deiner Karriere, dass du gerade noch Raum findest, auch für deine Frau. Und dann musst du noch Raum schaffen für deine Kinder, die brauchen auch was von dir. Dann will man auch noch ein bisschen was haben von der Freizeit oder Hobbys, die man gerne tut und tut sowieso nur 3% von 100, die man gerne tun möchte. Und jetzt kommt noch der Hammer. Jetzt will Gott auch noch was von mir. Jetzt soll er mich in der Gemeinde auch noch einbringen und jetzt soll ich Gott auch noch zufriedenstellen und das Ganze wird mir einfach zu viel. In der Position, glaube ich, sind nicht wenige. Und was einige dann machen ist, weil sie sehen, ich schaffe diese ganze Palette nicht mehr. Da ist Gesundheit, Karriere, da ist Frau, Kinder und dann ist Gott auch noch und Gemeinde und so weiter, das wird mir zu viel. Was dieser Mensch dann macht, dieser Christ, er nimmt einen Sicherheitsabstand von Gott. Er lässt Gott nicht mehr so an sich ran und sagt, ja, ich will schon Christ sein, Gott, aber ich brauche jetzt ein bisschen Abstand. Weil sonst wird mir das Ganze zu viel. Die Gefahr ist, dass man dann gleichgültig wird, Desinteresse hat. Und da möchte ich euch das wirklich ans Herz legen. Das ist mir extrem ein Anliegen. Und zwar, wenn Christsein für dich zu einer zusätzlichen Belastung des Lebens geworden ist, dann hast du etwas ganz Wesentliches missverstanden. Und ich bin so dankbar, dass für diese Erkenntnis, die ich euch jetzt sage, Jesus ruft Menschen nicht, um ihnen noch zusätzliche Aufgaben im Leben aufzubürden. Jesus will dein Leben nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Und etwas, das habe ich auch lange nicht geschnallt, Jesus hat kein Interesse, Priorität Nummer 5 in deinem Leben zu sein, und überraschenderweise, er hat genauso wenig Interesse, Priorität Nummer 1 in deinem Leben zu sein. Er will weder das eine noch das andere. Weil Jesus kam nicht, um eine extra Sparte in deiner To-Do-Liste zu sein. Das sieht dann meistens so aus: Jesus Priorität Nummer 1, Familie Nummer 2, Firma Nummer 3. Okay, in der Früh mache ich stille Zeit, abgehakt, Gott ist zufrieden. Jetzt kommt meine Frau dran, frühstücken mit ihr, die auch abgehakt. So, Nummer 3, jetzt kann ich in die Arbeit gehen. Ich karikiere das ein bisschen. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Jesus will nicht an erster Stelle stehen und befriedigt werden, sondern Jesus will deine Kraft sein in allen anderen Prioritäten deines Lebens. Er will deine Kraft sein und dich befähigen, deinen Ehepartner zu lieben. Er will deine Kraft sein, um mit den Kindern umzugehen. Er will deine Kraft sein, um in die Arbeit zu gehen. Das heißt, Jesus ist nicht an erster Stelle abhaken und dann kommen die anderen. Nein, Christus möchte in all den Dingen deines Lebens dir die Fähigkeit geben, überhaupt so zu leben und in Liebe zu leben. Er will gemeinsam mit mir durch den Tag gehen. Das hat mein Leben als Christ wirklich, ist eins, glaube ich, der wichtigsten Dinge, die ich erkennen durfte. Einmal, das hat mir auch geholfen, ich erzähle die Geschichte auch öfter, aber das war schon vor vielen Jahren bei einem kleinen Meeting in Österreich irgendwo. Da kam nachher ein Skilehrer, ein Holzhacker, ungefähr mein Alter, auf mich zu. Und hat gesagt, weil ich habe über Gebet geredet. Und hat gesagt, Hans-Peter, ich tue das auch, ich gehe spazieren, wenn ich mit Jesus rede. Ich gehe in den Wald, er ist Holzhacker, Holzfäller. Hat gesagt, aber für mich ist es extrem schwer, weil ich gehe spazieren, ich rede mit Jesus über irgendwas und dann höre ich eine Motorsäge. Ich liebe Motorsägen. Und ich muss dann hin zu der Motorsäge, ich muss schauen, ist das ein Husqvarna oder ein Stihl oder sonst eine. Ich liebe die. Und dann sagt er, und dann heute ist alles durchgecheckt und kann ich wieder beten, dann höre ich einen Traktor. Ich liebe Traktoren. Ich bin schon wieder unterbrochen, weil ich muss wissen, ist ein Ferguson oder ein Steyr oder ein Ford oder sonst was. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt, wenn das dein Problem ist, dann hast du kein Problem. Weil, wenn du das nächste Mal spazieren gehst, du redest mit Jesus über irgendwas und dann hörst du eine Motorsäge. Dann sagst du, Herr Jesus, hörst du die Motorsäge? Dann wird er sagen, ja, er ist nicht taub. Und dann sagst du, Herr Jesus, schauen wir uns die Motorsäge an. Und wisst ihr was, ich sage das jetzt so ein bisschen ungeschützt, aber manchmal glauben wir, Gott ist entweder desinteressiert oder dumm. Wir glauben, er hat keine Ahnung von Motorsägen. Aber die hat er wesentlich mehr als wir. Und dann sage ich, dann geh mit Jesus zur Motorsäge und schau sie dir an, zerleg sie von mir aus und baue sie wieder zusammen mit Jesus. Besprich's mit ihm. Und dann hörst du einen Traktor. Dann sagst du, Jesus, hörst du einen Traktor? Ja, geh mal hin zum Traktor. Dann schaut euch den Traktor miteinander an, wechselt den Dieselfilter aus oder sonst was und tu es mit ihm. Seht ihr, das ist das Geheimnis des Christseins, dass Jesus nicht eine Sache ist, die noch dazukommt zum Leben, sondern die Essenz, die Kraft ist für unser Leben, weil er unser Leben ist. Darum sagt Paulus so schön, mein Leben, das ist Christus. Wer kann sowas sagen? Paulus sagt nicht, Jesus ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Jesus hat erste Priorität im Leben. Er sagt, mein Leben, das ist Christus. Das könnte ein Säugling sagen. Ein Säugling, wenn der sprechen könnte, könnte sagen, ein frisch geborenes Kind, meine Mutter ist mein Leben.
und wir wüssten, was es heißt. Denn ohne die Mutter ist dieses Baby absolut hilflos und wäre bald tot. Zwei Verliebte können das sagen. Mein Geliebter ist mein Leben. Er ist nicht ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich kann mir mein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen. Und genauso sagt Paulus, mein Leben, das ist Christus. Dieses absolute Hingeben und mit ihm leben. Und wisst ihr was? Das ist so entspannend. Das ist das Entspannendste, was es gibt, weil ich muss nichts alleine tun. Und gleichzeitig ist es unheimlich spannend, weil ich nie weiß, was er heute auch durch mich tut. Und so ist es spannend und entspannend zugleich. Ich glaube, das falsche Verständnis von dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, bringt viele Christen zum Burnout. Ich kenne einige Christen, vor allem Hauptamtliche, die kämpfen für Christus und brennen aus. Weil Christus ein Teil ist, den sie befriedigen wollen, den sie zufriedenstellen wollen. Und Jesus sagt, das will ich nicht. Ich will dein Leben sein. Und dann die anderen Dinge des Lebens mit dir gemeinsam tun. Und was da wesentlich ist, und das haben wir gestern besprochen, wie das praktisch dann im Leben aussieht, ist, zum Beispiel, was wir gestern gesagt haben, dass wenn ich Schuld habe, es bekenne. Dass wenn ich zornig bin, vergebe. Wenn ich gierig bin, geben lerne. Und wenn ich eifersüchtig bin, Komplimente mache. Und wisst ihr, da ist wieder ein Missverständnis. Auch das ist mir bewusst, oder das wird mir mehr bewusst, dass man wieder das Gefühl hat, so vielleicht nach gestrigen Abend, jetzt muss ich als Christ schon wieder so viele Dinge tun. Jetzt muss ich vergeben, ich muss bekennen, ich soll noch mehr geben, als ich schon tue und ich soll dem ein Kompliment machen, den ich eigentlich nicht leiden kann. Das Christenleben ist echt schwer. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Wenn du Schuld hast und sie bekennst, weißt du, was dann geschieht? Dann bist du frei. Du bist ein freier Mensch. Wenn du zornig bist und vergibst, dann hast du deine Last los. Wenn du lernst zu geben, musst du nicht dauernd mit Gier rumlaufen. Du bist ein freier Mensch. Und wenn du Komplimente machen lernst, musst du nicht dauernd der Neid dich zerfressen. Du wirst ein freier Mensch. Seht ihr, all die Gebote dienen zur Freiheit. Nicht, schon wieder, als Christ muss ich schon wieder was tun, schon wieder unter Druck. Gegenteil. Darum sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Frei, nicht gefangen. Und darum bin ich gerne Christ. Darum gehöre ich gern zu Jesus. Ich bete noch zusammen. Lieber Vater, es gibt so viel zu sagen über dich, über deine Liebe, über dein Leben in und durch uns. Danke, Herr, für Ostern, wo du den Tod, die Sünde, die Schuld ein für alle Mal besiegt hast, dass wir nicht mehr Sklaven des Gesetzes sein müssen, dass wir nicht mehr dies und das tun müssen, sondern wir sind zur Freiheit berufen. Zur Freiheit, frei zu sein, zu vergeben. Frei zu sein, zu bekennen, ehrlich zu sein, nicht zu lügen. Frei zu sein, zu geben, was du uns geschenkt hast. Und frei zu sein, zu ermutigen. Herr, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Es funktioniert und es stimmt. Und darum wollen wir lernen, darin zu leben. Und danke, Herr, dass du derjenige bist, der durch uns und mit uns gemeinsam all die Prioritäten, die wir im Leben haben, bewältigen möchtest. Dass du nicht ein Extra bist, das draufkommt, das dazukommt, sondern dass du die Kraft bist, die uns befähigt, die Dinge des Lebens zu tun, die in einer gefallenen Welt oft schwer sind, die uns auszehren, die uns verwirren, die uns manchmal scheint es kaputt machen, Herr. Danke, dass wir auch in dieser gefallenen Welt
deine Liebe und Kraft erleben dürfen. Und Herr, ich bete, dass wir das lernen, Stück um Stück. Amen.